ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Ihr Name?
Ja, mein Name ist Gerd Lindner.
Wann ist Ihr Geburtstag, Herr Lindner?
Ich bin geboren am 23. Dezember des Jahres 1962, fast zu Weihnachten.
Geburtsort?
Der Geburtsort war Dresden.
Ihre Profession?
Ich bin Museumsdirektor schon seit sehr, sehr langer Zeit.
Was treibt Sie an, Herr Lindner?
Ja, es ist eigentlich das, was ich unmittelbar mit der Tätigkeit im Museum verbinde. Und zwar die Bewahrung von unwiederbringlichen Werten in jeder Hinsicht.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Im Kreis der Familie.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt, Herr Lindner?
Vivaldis Vier Jahreszeiten, und zwar nicht nur wegen des Jubiläums, das wir dieses Jahr haben mit den 300 Jahren der Entstehung.
Gibt es eine besondere Interpretation, die Sie sehr schätzen?
Eigentlich nicht. Ich finde es grundsätzlich ganz überwältigend.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Es war Tolstois Krieg und Frieden.
Wie beginnt Ihr Tag?
Mit einer guten, heißen Tasse Kaffee.
Das klingt sehr gut. In Bad Frankenhausen wird ganz besonders an den großen Bauernaufstand vom 15. Mai 1525 gedacht. Da fanden damals etwa 7300 Bauern den Tod unter der Führung des Reformators Thomas Müntzer. Und zwar an nur zwei Tagen. Also gab es einen großen Festakt dieses Jahr zur Eröffnung des Gedenkjahres. Und diese Zeit ist eben auch eine Lebensaufgabe geworden im Leben von meinem Gast, von Gerd Lindner. Er ist Historiker, er ist sogar auch Mathematiker. Werden wir später noch erfahren. Er hat an drei Ausstellungen derzeit mitgearbeitet. Die Thüringer Landesausstellung Freiheit 1525, da gibt es zwei in Mühlhausen, in Bad Frankenhausen gibt es eine. Und die Ausstellung im Panoramamuseum in Bad Frankenhausen ist unter seiner speziellen Ägide mit dem großen Rundgemälde von Werner Tübke, Frühbürgerliche Revolution in Deutschland. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Herr Lindner. Hallo nochmal.
Hallo.
Wenn Sie jetzt so das große Panoramagemälde heute von Tübke anschauen, Sie kennen es ja nun mittlerweile seit Dekaden. Sie haben darüber veröffentlicht. Wann hatten Sie das letzte Mal den Gedanken, okay, jetzt habe ich es gesehen, dieses Wimmelbild, jetzt habe ich es?
Das Erstaunliche ist, dass ich bis heute immer wieder Neues entdecke und empfinde, wenn ich den Saal betrete und das Gemälde mich komplett umgibt. Insofern ist dieser Punkt, dass es sich für mich erschöpft hat, gar nicht denkbar. Jedenfalls bislang nicht aufgetreten.
Wir fassen kurz zusammen, seit wie vielen Dekaden ist dieses Erschöpftsein von dem Gemälde nicht denkbar? Wie lange beschäftigen Sie sich jetzt schon damit?
Etwa 35 Jahre schon.
Okay, da kommt man sich natürlich als Besucher in dem Museum doch noch leidenhafter vor, wenn man dann denkt, oh, ich habe es gesehen. Nee, hat man nicht wahrscheinlich. Kernpunkt Ihres Schaffens ist also im Grunde eben ein Gemälde, ein Panorama, das immer wieder neue Perspektiven freigibt. Der Zuschauer ist mittendrin, ist in der Mitte. Man kann immer wieder neu eintauchen ins Geschehen. Gab es für Sie als Historiker da so Aha-Momente, so Momente, wo Sie dachten, Mensch, so habe ich das irgendwie noch nie gesehen. Das hat sich jetzt aus den Geschichtsbüchern heraus auch noch nie für mich transportiert. Also was hat dieses Gemälde Ihnen neu erzählt?
Es ist ein ganz erstaunliches Phänomen, dass nach so langer Zeit das Gemälde immer wieder neue Perspektiven bietet. Das hängt natürlich damit zusammen, welche eigenen Lebenserfahrungen man macht und sammelt, wie sich die eigene Perspektive auf die Welt ändert oder eben nicht. Und in dem Fall ist es tatsächlich für mich in den letzten ein, zwei, drei Jahren in der wirklich aktuell heißen Phase der Vorbereitung unseres Beitrages zur Thüringer Landesausstellung, in dessen Zentrum auch unser Gemälde steht, eine Erkenntnis gewesen, die ich so nicht erwartet hätte, und zwar Einsichten in das Welt- und Geschichtsbild des Malers Werner Tübke, die sich mir bis dahin in dieser Genauigkeit, in dieser Klarheit noch nicht erschlossen hatten. Das ist ein Ereignis, ein Erlebnis gewesen, das tatsächlich unerwartet war.
Also wenn ich das jetzt richtig raushöre, lernen Sie etwas über Tübkes Lesart der Bauernkriege. Das heißt, es wird ja aber dann Ihnen auch zu einer Lesart, wenn Sie nun sein Gemälde konsumieren. Und was gibt es da konkret für Dinge, wo Sie sagen, diese Sicht auf dieses Ereignis oder auf diese Umstände, das hat sich für mich nochmal neu dargestellt?
Grundsätzlich war mir klar, dass Werner Tübke einen sehr umfassenden Blick auf eine ganze Epoche gerichtet hat. Und diese Komplexität und Ganzheitlichkeit, die war mir eigentlich schon lange und ja, von Anbeginn bewusst. Aber die Tatsache, dass zwei Dinge sich hier treffen, und zwar die Welt- und Geschichtsauffassung des Malers Werner Töpke und ein Panorama einer historischen Epoche, die 500 Jahre her ist. Diese beiden Ebenen haben sich mir doch in einer größeren Präzision und Breite erschlossen im Zuge der Vorbereitung dieser Ausstellung, als ich das bis dahin gesehen habe.
Sie arbeiten, wie gesagt, ja schon sehr, sehr lang damit. Und es gibt aber eben auch Gemäldesammlungen. Es gibt eben Direktoren von Museen, wo es üblicherweise ja mehrere Gemälde gibt. Und Sie beschränken sich auf dieses einzelne Gemälde. Ist es für Sie eigentlich ein einzelnes Gemälde? Oder wie rezipieren Sie dieses Werk?
Für mich ist es ein Gesamtkunstwerk. Mhm. Es ist eine Verbindung von Raumerlebnis und Kunsterlebnis in einer Dimension, wie man es vergleichen kann mit einem italienischen Palazzo, mit einem barocken Schloss, mit einer Kathedrale, die in gleicher Weise einen Gesamteindruck vermittelt. Und insofern ist es zwar tatsächlich ein einzelnes Gemälde, aber in einer Dimension, dass man auch das ganze Projekt vergleichen könnte mit einer Kollektion von 100 oder noch mehr Einzelwerken.
Und Töpke wusste selber, dass er das jetzt in einigermaßen absehbarer Zeit nicht schafft. Es haben also auch Leute in seinem Auftrag für ihn dran gemalt, ne?
Ja, Werner Töpke ist natürlich der Autor der Idee, der Konzeption des Gemäldes im umfassendsten Sinne. Aber es war natürlich von vornherein auch klar und selbstverständlich, dass er das nicht ganz allein ausführen können wird. Insofern hat er eine Werkstatt gegründet, nach dem Vorbild des Mittelalters, des Spätmittelalters, der Bauhütten sozusagen. Es gibt einen Meister, das ist selbstredend er, und es gibt Altgesellen. Das heißt, handwerklich absolut versierte Mitarbeiter, die in genau der Art und Weise arbeiten, wie er das verlangt und sich vorstellt, damit am Ende das Ergebnis eine Einheit bildet und keine Unterschiede mehr auszumachen sind zwischen Passagen, die er selbst ausgeführt hat, und jenen Teilen, die eben Mitarbeiter der Werkstatt ausgeführt haben.
Das stelle ich mir wirklich als eine riesige Herausforderung vor, wenn man ein so großes Gemälde an mehrere Leute abgibt und dann verlangt, ich möchte, dass jeder Pinselstrich genau meinem Handwerk entspricht. Wenn Sie jetzt schauen, sehen Sie unterschiedliche Macharten oder ist es wirklich absolut konform?
Es ist eigentlich nicht möglich, in der malerischen Ausführung handwerkliche Unterschiede auszumachen, weder technologisch noch stilistisch. Mhm. Die Motivwelt ist von vornherein vorgegeben durch eine Modellfassung, die Werner Töpke vor Ausführung der Endfassung geschaffen hatte. Von daher war die Vorlage verbindlich und die Umsetzung aber so perfekt und aufeinander abgestimmt, dass man eben keine verschiedenen Hände mehr identifizieren kann.
Soweit ich das verstanden habe, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, haben Sie auch an den großen Landesausstellungen oder an der großen Landesausstellung, die sich auf mehrere Museen erstreckt, mitgewirkt. Welchen Stellenwert hat jetzt diese Landesausstellung über die Bauernkriege für Sie persönlich in Ihrem Schaffen als Historiker?
Die Ausstellung ist in gewisser Weise ein Höhepunkt natürlich und eine Art Schlussstein einer Beschäftigung über Jahrzehnte mit einem Thema und einem Werk, das tatsächlich ein ganzes Arbeitsleben ausgefüllt hat in jeder Hinsicht. Mhm. Und von daher ist es natürlich ein herausragendes Ereignis, wobei mein Beitrag zur Landesausstellung im Freistaat Thüringen sich tatsächlich auf das Projekt im Panoramamuseum beschränkt. Mhm. Die Kollegen in Mühlhausen haben eigene Akzente mit eigenen Themenschwerpunkten gesetzt. Mhm. Trotzdem ist es tatsächlich so, dass zur Illustration des Themas Bauernkrieg, Reformationszeit, Dürerzeit, das heißt die Zeit des Umbruchs vom Spätmittelalter zur beginnenden Neuzeit, am besten zu illustrieren geht mit dem Werk von Werner Töpke, auch wenn die Frage der Authentizität ein hochspannendes Thema ist, das sich dabei stellt.
Weil natürlich auch Töpkes Lesart unter dem DDR-Regime ja auch wieder schwierig gebrochen ist. Er hat viel zu tun gehabt mit dem Regime und Sie haben ihn persönlich kennengelernt. Wir werden auch noch darauf zu sprechen kommen. Wir werden aber erst einmal hoffentlich Ihnen eine kleine Freude machen, denn Sie haben gesagt, dass Musik, die Sie sehr berührt, das ist Vivaldis sind die Jahreszeiten. Wir haben für Sie den Sommer rausgesucht hier in der Machart von Daniel Hope.
Ah, großartig.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Den Direktor des Panometer Museums, Gerd Lindner, frage ich jetzt. Herr Lindner, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Ja, wer seine Kultur verliert, verliert sich selbst.
Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Ich bin noch Jugendlicher gewesen, etwa 13 Jahre alt, als ich das erste Mal einen ordentlich gedruckten Katalog von Werken Werner Tübkes gesehen habe. Das hat mein Leben geprägt.
Haben Sie um diese Zeit herum mehrere Künstler rezipiert? Also war es wirklich dieser Tübke?
Ich hatte die Erfahrung als Kind und Jugendlicher in Dresden durch Besuche der Sammlung der alten Meister und hatte das als das große Ideal im Kopf. Und als ich dann Werner Tübke sah, kam diese innere Überzeugung, das genau ist die Art von Kunst, die mich berührt. Sie ist gegenwärtig, aber altmeisterlich.
Das muss ein für Sie sehr lebendiger Moment gewesen sein. Wie ist es heute? Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
Im Kreis von Freunden.
Woran glauben Sie?
Ich glaube an die Vernunft, und zwar fundamental.
Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
Aufhören, das ist definitiv ein Problem.
Heute zu Gast Gerd Lindner, Direktor des Panoramamuseums in Bad Frankenhausen. Herr Lindner, am Anfang Ihres Weges stand da eigentlich jetzt Kunst oder Geschichte inhaltlich? Sie haben eben schon von dem Katalog von Tübke mit Begeisterung gesprochen. Ist es auch zurückzuführen gewesen auf eine Begeisterung für Geschichte oder ist es wirklich so diese Malerei gewesen?
Es ist, glaube ich, eher die Malerei gewesen. Ehrlicherweise hatte ich zwei Dinge in meiner Brust. Einerseits habe ich eine große Faszination an Naturwissenschaften und andererseits aber eben auch an bildender Kunst.
Sie sind 62er Jahrgang, das war also ungefähr 1975, als Sie diesen Katalog in den Händen hielten. Kommen Sie aus einer kunstaffinen Familie?
Ich stamme aus einer Arbeiterfamilie, aber mit großer Kunstaffinität tatsächlich.
Das heißt, wie hat sich das geäußert? Sie sind einfach viel ins Museum gegangen früher?
Ja, wir sind öfter ins Museum gegangen, was in Dresden natürlich ein immenses Angebot auch war. Ja. Da gab es natürlich nicht nur die alten Meister, da gab es die neuen Meister, Caspar David Friedrich zum Beispiel oder andere Museen. Das war vielfältig. Mhm. Und zum anderen gab es in der eigenen Familie aber eben auch künstlerisch tätige Menschen.
Ach so, okay. Wer war das so?
Ein Onkel meines Vaters ist Maler gewesen.
Ah, und Sie haben dann aber Lehramt studiert. Kunsterziehung und Mathematik. Ist jetzt eigentlich die Mathematik für Sie mittlerweile überflüssig geworden oder hat es für Sie auch irgendwie einen Stellenwert behalten?
Ich bin überzeugt davon, dass sich beides sehr gut verträgt. Die Mathematik als das Zentrum der Naturwissenschaft einerseits und die bildende Kunst auf der anderen Seite. Und denke so ganz heimlich doch tatsächlich manchmal an Albrecht Dürer und seine Unterweisung der Messung. Ja, ja. Also das fügt sich schon ganz gut zusammen, wenn man an Perspektivfragen denkt, an Proportionsfragen. Und da trifft sich's dann wieder. Aber die Mathematik ist eigentlich immer so ein Liebesfeld nebenher geblieben und setzt sich jetzt familiär in meinem Sohn fort.
Ah ja, okay. Ihre Diplomarbeit, die handelte dann von Historienbildern der Leipziger Schule. Und dann haben Sie aber 88, 89 als Lehrer gearbeitet. War das jetzt eigentlich wirklich Ihr Wunsch, als Lehrer zu arbeiten oder schlug Ihr Herz eigentlich ganz woanders?
Das Herz schlug tatsächlich woanders. Eigentlich wollte ich zunächst Gemälderestaurator werden mit einem Studium an der Dresdner Kunstakademie. Es gab Eignungsprüfungen und die Überzeugung, dass es tatsächlich nicht der Weg sein wird, den ich gehen kann. Und trotzdem wollte ich mich mit praktischer bildender Kunst befassen. Und andererseits war natürlich die Frage, was geht dann? Und da war das Lehramt natürlich eine gute Option mit der Frage, was kann ich dann noch dazu tun? Und da kam die Mathematik ins Spiel, die ich seither einfach liebe.
Ach so, und das ist auch heute immer noch so.
Ja, das ist auch immer
noch so.
Also
auch abseits von der Steuererklärung.
Ja, Sie gerne. Ja.
Es gab dann nachher in der DDR diesen Bilderstreit, also Diskussionen über gelittene und nicht gelittene Kunst. Sie haben dann auch nach Ihrer Diplomarbeit irgendwann angefangen als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Panoramamuseum in Bad Frankenhausen. Wie haben Sie diesen Bilderstreit, diese öffentliche, auch ja teilweise sehr haarige Diskussion miterlebt, in der es um Existenzen ging am Ende?
In gewisser Weise war es eine Diffamierungskampagne, die im völligen Gegensatz stand zu den Erfahrungen, die DDR-Künstler gemacht haben, und zwar DDR-Künstler ganz unterschiedlicher Couleur in den Jahren davor, als jenseits des Eisernen Vorhangs in der westlichen Welt ein Interesse zu wachsen begann an bildender Kunst, die in der DDR entstanden ist. Das Zauberwort Leipziger Schule, ein Phänomen der 70er Jahre, hat das Bild von DDR-Kunst im Westen geprägt und fand hohe Aufmerksamkeit. Es gab Sammler, die sehr große Sammlungen zusammen zusammengetragen haben. Ganze Museumsinstitute haben sich dann mit diesem Thema befasst. Und mit der Wiedervereinigung ist natürlich auch die Grundlage praktisch eine komplett andere geworden. Plötzlich gab es einen gemeinsamen Markt, es gab einen gemeinsamen Kunstbetrieb und auch eine gemeinsame Museumslandschaft. Und da sind natürlich auch ganz plötzlich Konkurrenzprobleme auf den Tisch gekommen. Mhm. Und so erkläre ich mir die Anfänge des Bilderstreites um das Jahr 1990 herum mit tatsächlich dem Versuch, den Wert all dessen, was künstlerisch in den Grenzen der DDR entstanden ist, zu diffamieren und den Kunstwert abzusprechen. Mhm. Das hat über 10 Jahre gedauert und hat sich tatsächlich janusköpfig gezeigt, weil der Effekt gegenteilig war. Das Interesse an dieser Art Kunst ist gerade durch die hohe Aufmerksamkeit, die es durch diesen Bilderstreit bekommen hat, plötzlich neu gewachsen.
Der Publicity-Effekt.
Genau. Mhm. Und ich habe es am eigenen Museum, natürlich am eigenen Museum heißt dem Panoramamuseum in Bad Frankenhausen, sehr, sehr hautnah miterlebt, weil das Panoramagemälde natürlich als das Kernstück dessen galt, was man entweder zu bewahren hat oder eben verunglimpfen wollte und möglichst abreißen und zumindest aus der Öffentlichkeit nehmen wollte.
Wie konkret sah das dann genau aus? Also was ist damals da am Museum alles passiert?
Als das Museum eröffnet wurde, gab es keine klare Entscheidung, welches Profil soll es denn haben. Das hat eine Vorgeschichte, die weit zurückreicht in die 70er Jahre und den Grundkonflikt zwischen dem Maler Tübke und Teilen des Kulturministeriums der DDR auf der einen Seite als Auftraggeber und eher lokalen und regionalen Politikern der Nomenklatura der DDR-Parteipolitik auf mittlerer Ebene, die ein Geschichtstempel gesehen haben zur Vermittlung von Geschichtsbewusstsein in der richtigen Richtung. Und dieser Konflikt war Kraft der Persönlichkeit von Werner Tübke bis 1989 zumindest offen geblieben, sodass es nicht festgelegt war auf ein Geschichtsmuseum, eine historische Gedenkstätte im genaueren Sinne. Und das war die Chance.
Die Wiege dieses Bildes ist im Prinzip schon Konflikt mit dem Staat gewesen und Tübke natürlich mittendrin. Und nun gab es also ein Museum, das sich diesem Bild auch verschrieben hat und für dieses Bild ja irgendwo auch pulsiert und gearbeitet hat. Ich kann mir vorstellen, dass es dort um Existenz auch des Museums ging.
Jawohl, das ging sowohl um die Existenz des Gemäldes, des Kunstwerkes, es ging aber damit zugleich um die Existenz des Museums. Mhm. Und damals, ich bin sehr jung zum Direktor des Museums geworden, ging es auch um die Existenz von Mitarbeitern, um die berufliche Existenz von Mitarbeitern und deren Familien in einer Zeit, in der die Arbeitslosenquote massiv explodierte. Mhm. Das war also eine sehr komplexe, komplizierte Situation, in der sich das Museum befunden hatte. Und was es brauchte, war die Orientierung in Richtung einer künstlerischen und musealen Konzeption, die dem Museum eine Zukunft gibt.
Das heißt, Sie haben sich da persönlich auch vor der Wende eben dafür eingesetzt natürlich, dem Bild vielleicht auch eine Stimme zu geben. Wie genau sah das aus? Ich meine, wie weit konnte man sich dort vorwagen?
Vor der Wende waren es nur wenige Monate, die ich die Chance hatte, mich wirklich einzubringen. Ich bin seit März 1989 im Panoramamuseum in Bad Frankenhausen tätig. Die Wendezeit war der Herbst 1989, eine sehr turbulente Zeit, die einerseits große Probleme mit sich brachte, andererseits aber eben auch Hoffnung. Hoffnung auf eine andere Perspektive. Hoffnung auf die Perspektive eines Kunstmuseums mit dem Zentrum Werner Tübke, dessen Haupt- und Lebenswerk praktisch in einen kunstgeschichtlichen Kontext gebracht werden kann, der weit über das hinausgreift, was man mit Leipziger Schule bezeichnet oder gar DDR-Kunst, im schlechtesten Falle DDR-Kunst, sondern das ist ein europäisches Phänomen. Und das war das Ziel.
Aha. Und ist im Prinzip schon eine Argumentation dafür, dass dieses Gemälde eigentlich die Restriktionen des Staates weit überstiegen hat und sich dann doch für sich selbst durchgesetzt hat. So klingt es für mich. Und am 12. September 1989 wurde dann dieses große Rundgemälde von Werner Tübke unter Kurt Hager, Chefideologe und oberster Kulturverantwortlicher der SED, eingeweiht. Das war damals so, weil die Anwesenheit vom gesundheitlich angeschlagenen Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker nicht möglich war. Wo waren Sie an diesem Tag?
Ich selbst habe die Eröffnungsfeier des Museums in meiner Wohnung zu Hause in Weimar, das war damals mein Hauptwohnsitz, gesehen. Ich selbst hatte praktisch die Direktive, an diesem Tag nicht in Bad Frankenhausen zu sein und bin beurlaubt worden von meinen Vorgesetzten.
Das ist natürlich hart zu schlucken, nehme ich an. Ne? Also Sie haben so viel über dieses Bild gearbeitet und sind dann so dazu verdammt, das irgendwie zu Hause zu verbringen, diesen Tag. Mit welchem Gefühl saßen Sie da? War das so ein Gefühl von, es wird sich durchsetzen, es ist richtig, was ich hier mache? Oder wie haben Sie sich da so gefühlt?
Zunächst fügte sich dieses Erlebnis ein in Erfahrungen, die ich bis dahin schon als junger Mensch gemacht hatte, ach so, mit dem DDR-System. Aber gleichzeitig war doch die tiefe Überzeugung, dass es sich hier um einen künstlerischen und kulturhistorischen Wert handelt, der so immens ist, dass er sich am Ende durchsetzen wird. Später habe ich dann ein schönes Zitat von Werner Tübke gefunden in einem der Interviews, das er gegeben hat. Er sprach davon, dass das Gemälde ästhetisch und politisch wetterfest sei. Das fand ich großartig. Genauso hat es sich ja dann auch gezeigt.
Ja, das muss dann ja im Prinzip, ja, wie kann man dann diesen Tag beschreiben, als Sie dann Direktor des Museums geworden sind? 1991 war das. Was war das dann für Sie für eine Zeit?
Es war eine Zeit mit einer Fülle von Tagesaufgaben, die zunächst mal ganz weit weg zu rücken schienen von dem, was ich eigentlich tun wollte. Mhm. Nämlich dem Museum ein fachliches, ein kunsthistorisches Profil zu geben, das ihm passt, das praktisch maßgeschneidert ist für das Haus und zum anderen eben auch eine Zukunftsperspektive eröffnet. Und ich war überzeugt von dem kunsthistorischen Wert dessen, was das Museum repräsentiert. Nicht nur das Gemälde übrigens, auch die Architektur, die man sehr verunglimpft hat, aber heute anerkannt ist als Teil einer spezifischen DDR-Postmoderne. Und das im Widerspruch oder eben auch in Korrespondenz zu dem Gemälde im Inneren. Und deswegen ging es doch damals darum, alles zu tun, dass die Visionen, die ich als junger Mensch hatte, wie man mit dem Museum verfahren könnte, welche Richtungen man einschlagen könnte, umzusetzen, auch wenn die Tagesgeschäfte sehr bestimmt waren von Personalentlassungen und Stasi-Überprüfungen etc.
Ich sehe da eine ganz interessante Parallele, ehrlich gesagt, zwischen dem, was Sie erlebt haben und vielleicht dann auch zu dem, was Werner Tübke erlebt hat. Denn es ist ein ewiges Ringen gewesen, ein ewiges Ringen mit dem Abgelehntwerden vom Staat, was starke Konsequenzen haben konnte. 1991, wie sah da Ihr Kontakt zu Werner Tübke aus?
Wirklich persönlich kennengelernt habe ich ihn erst nach der Eröffnung des Museums. Ich denke, es wird in der Zeit 1989-90 gewesen sein. Und dann ergaben sich, da ich schon 1990 im September zum stellvertretenden Direktor ernannt wurde, auf Druck des Personals, der Mitarbeiter, hatte ich dann auch die Gelegenheit zu Arbeitsbesuchen bei Werner Tübke und ihm sozusagen auch näher zu kommen, seinem Lebensumfeld und seinem Atelier, das eigentlich doch recht verschlossen war. Also nicht viele Leute sind in das Atelier wirklich reingekommen.
Wie haben Sie diesen Menschen erlebt?
Werner Tübke erschien mir damals und eigentlich über viele Jahre, fast bis zum Schluss, muss ich sagen, als ein Mensch, der zunächst hochsensibel und eigentlich verletzlich war. Und zum eigenen Schutz sich selbst eine etwas schroffe Hülle verschafft hat durch entsprechendes Auftreten. Und natürlich ist er hochintelligent gewesen und hatte natürlich dadurch auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, sich zu verhalten, in bestimmten Situationen eben so oder so zu reagieren. Und so habe ich ihn tatsächlich kennen und schätzen gelernt als einen tatsächlich eben sehr sensiblen Menschen, sehr empfindsam, und andererseits aber eben auch fähig, sich und andere zu verteidigen.
Zu Gast bei MDR Kultur trifft ist Gerd Lindner. Und Sie haben ein tolles Werk hier mitgebracht, etwas, was man aufblättern kann. Ein Leporello, das jetzt ungefähr 1,80 Meter lang ist und jetzt Ihren ganzen Tisch bedeckt. Wenn ich das mache, dann habe ich keine Knöpfe mehr zum Regeln. Deswegen müssen Sie mich jetzt dort durchgeleiten. Und vielleicht können Sie uns so ein, zwei Orte in diesem Museum, ein, zwei Perspektiven mal eben beschreiben.
Ja, es ist tatsächlich ein immens langer Bildfries, wenn man das Leporello ausbreitet. Man braucht einen langen Tisch. Und es ist tatsächlich auch nicht einfach, den Überblick zu gewinnen über dieses Gemälde bei dieser Dimension. Und man muss sich immer vor Augen halten, dass es sich eigentlich um einen geschlossenen Kreis handelt, in dessen Zentrum man steht. Also immer auch Teile des Bildes gar nicht sehen kann, weil sie eben im Rücken sind. Und dieses Gemälde ist letztlich eine Weltlandschaft, die bevölkert ist mit ca. 3000 Figuren. Die Figuren am unteren Bildrand sind im Original ca. 3,5 Meter hoch, wirken aber lebensgroß. Insofern hat man als Betrachter eben auch eine Möglichkeit der optischen Kontaktaufnahme mit dieser Bildwelt. Und diese Bildwelt ist gegliedert und rhythmisiert in verschiedene einzelne Sequenzen, die sich zu einem Kreislauf zusammenschließen, in dem wir tatsächlich auch jahreszeitliche Aspekte sehen.
Wollte ich gerade sagen. Können. Ja, wir sehen Jahreszeiten ganz links auf diesem Falt, Leporello ist okay, oder?
Leporello ist, glaube ich, die beste Bezeichnung.
Ganz links sehen wir eine Winterlandschaft, ne?
Ja.
Das ist natürlich, wenn es diese Zeit widerspiegelt, eine besonders harte Jahreszeit war.
Ja, die damals auch, das wissen wir durch Klimaaufzeichnungen, besonders kalt gewesen ist. Mhm. Man erinnere sich an die Bilder der alten Holländer und der frühen niederländischen Meister, wo man auf den Grachten noch immer die Schlittschuhläufer sieht. Ach. Das ist ja heute eigentlich gar nicht mehr denkbar.
Ja.
Aber das war damals so. Und es war eine schwierige Zeit, die hier auch ein Bildzeichen dafür ist, dass es eine Zeit der Krise war, in die wir uns hier begeben. Und dieser Teil des Gemäldes ist dann eingebettet in ein Ganzes, in dem sich in einer Frühlingslandschaft eine Schlacht anschließt, die natürlich direkt Bezug nimmt auch auf die Ereignisse im Mai 1525 in Frankenhausen, oberhalb der Stadt Frankenhausen, dem letzten großen Schlachtereignis im Deutschen Bauernkrieg, eigentlich der Endpunkt der Erhebung. Und wir sehen auch auf dem Gemälde immer wieder optisch besonders auffallende Szenen oder Einzelfiguren. Wir sehen zum Beispiel eben in der Winterlandschaft einen großen Turm, der uns an den Turm von Peter Bräuchel erinnert, der Turmbau zu Babel, der da tatsächlich anklingt. Und wir sehen im Schlachtgetümmel tatsächlich auch einen Regenbogen, der sich über die Schlacht wölbt. Und andere Bildstellen mehr, die immer wieder dem Auge Halt geben, um eine gewisse Orientierung zu finden.
Ah, jetzt verstehe ich den Regenbogen. Also es ist natürlich, also diese Schlacht, die muss ja auch immens gewesen sein. Da sind viele, viele tausend Menschen gestorben. Und ich meine, Tübke hatte eigentlich den Auftrag, die Bauernkriege eigentlich als Siegesgeschichte darzustellen, was für uns jetzt nach unserem Geschichtsverständnis sich ziemlich schwierig geriert. Wie wird mit diesem Thema hier in diesem Gemälde umgegangen?
Eine sehr, sehr spannende Frage. Eigentlich greift diese Frage zurück bis in die Tiefen der Auftragsgeschichte. Mhm. Denn am Anfang stand die Idee, ein klassisches Panorama zu gestalten, mit Illusionsmalerei im Hintergrund und einem plastisch gestalteten Vorboden, der dann optisch nahtlos in den Hintergrund übergeht. Und das Thema sollte sein, die Schlacht auf dem Berg oberhalb von Frankenhausen. Das Problem, die Schlacht war eine Niederlage, es war ein Desaster mit zigtausend Toten und nicht geeignet, ein irgendwie positives Geschichtsbild zu vermitteln. Das war den Initiatoren der Idee des Panoramas offensichtlich gar nicht klar. Aber sehr schnell sind natürlich die Wissenschaftler auf den Dreh gekommen, dass das Thema nicht geeignet ist für das, was die Initiatoren des Projektes eigentlich vorhaben. Es geht also darum, die historische Niederlage in die Perspektive eines weltgeschichtlichen Erfolges umzuwidmen.
Klingt kompliziert.
Das klingt kompliziert und war nicht mit einem Schlachtengemälde zu leisten. Deshalb ist von der Ursprungsidee des Schlachtengemäldes nicht mehr allzu viel übrig. Es ist letztlich ein Weltbild, ein Theatrum Mundi, wenn man sagen möchte, entstanden, das der Schlacht über etwa 40 laufende Meter natürlich Raum gibt, in einer Landschaft, die in etwa der Landschaft um Bad Frankenhausen auch entspricht. Mhm. Aber es ist eben nur ein Teil von einem Ganzen. Und das Ganze ist ein Weltbild, das sich entfaltet.
Ich erinnere an diesen Umstand, dass Thomas Müntzer die Bauern angeführt hat, beseelt vom Heiligen Geist. Es gibt in der Bibel gibt es viele Geschichten unter König David, der erfolgreich in völlig aussichtslose Schlachten gezogen ist und gewann. Müntzer ist das nun mal nicht gelungen. Und Sie als Historiker haben schon gesagt, dieses Rundbild hat mir neue Perspektiven eröffnet über Lesart von Geschichte, über lineare Lesart oder eben zirkulare Lesart. Was genau ist für Sie persönlich jetzt in diesem Bild drin, wo Sie sagen, das ist genau das, was mich heute wirklich berührt?
Es ist zunächst zu bemerken, dass es auch schon im 16. Jahrhundert das Nebeneinander von zyklischem Geschichtsdenken und linearem Geschichtsdenken gegeben hat. Das zyklische Geschichtsbild ist vorzustellen zum Beispiel als eine Abfolge von Jahreszeiten, von dem sich ständig wiederholenden Jahreszyklus. Und das geht auch in Monatsbildern. Man kann dieses Thema in Monatsbildern finden, in Tageszeiten, selbst in Lebensaltern. Das sind kunstgeschichtliche Themen, die das deutlich machen.
Und es geht doch auch ums Atmen der Geschichte, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Also Zeiten der Katastrophen und der Niederlagen und Zeiten des Auflebens, oder?
Ja, es ist wie eine Sinuskurve. Da haben wir unsere Mathematik. Es ist ein Auf und Ab. Und dieses Auf und Ab ist wie ein Lebensrhythmus, den man der Geschichte sozusagen einschreiben kann und muss. Denn es gibt immer wieder Hochzeiten, Hochkulturen und nachfolgend Phasen des Niedergangs. Das erleben wir ja aktuell in unserer jetzigen Zeit. Und zum anderen ist es so, dass es aber auch kulturell Hochphasen gibt und Niedergänge. Sehen wir zum Beispiel die Renaissance, die Hochrenaissance und die nachfolgende Zeit des Manierismus des späten 16. Jahrhunderts als etwas, das die Ziele der Hochrenaissance praktisch auf die Spitze treibt, immer weitergeht, in eine ästhetische Kultiviertheit gerät, wo die Inhalte keine Rolle mehr spielen oder eine untergeordnete Rolle. Und so ist sozusagen auch dieser Lebensrhythmus nicht nur in der Geschichte, sondern auch in der Kunstgeschichte. Und das Ganze verkoppelt sich mit der Vorstellung im christlichen Denken selbstverständlich, dass es vom Sündenfall zum Strafgericht einen Zusammenhang gibt. Und das ist genau das, was Werner Tübke seinem Gemälde eingeschrieben hat. Das heißt, in der Kreisform des Bildes fügt sich das zyklische Denken ganz natürlich ein, zum Beispiel in der Abfolge der Jahreszeiten, wie wir sie sehen, und dem Auf und Ab der Hoffnungen und der Verzweiflungen und so weiter.
Und es ist eben auch nicht nur ein Schlachtengemälde, wie ich sehe. Es sind viele andere Szenen auch. Und tatsächlich, ich würde fast denken, hier ist ein Albrecht-Dürer-Zitat vom Abendmahl, das so ein bisschen so aufgebaut ist vielleicht mit dem langhaarigen Jesus in der Mitte am Brunnen allerdings, also auch nochmal ganz anders. Es ist wirklich unheimlich viel zu entdecken. Sie geben ja auch Führungen in Ihrem Museum. Wie ist denn das jetzt gerade, also zu so krisenhaften Zeiten, wo die Menschen sich so viele Sorgen machen, wo die Meinungen so auseinandergehen und sich polarisieren? Was kriegen Sie so für Rückmeldungen dazu? Haben Sie gemerkt, dass es dort auch eine Veränderung im Geiste der Leute irgendwie gibt, wenn Sie hier rezipieren eben? Das ist ja eigentlich so ein Kernpunkt, wo sich sowas zeigen könnte, oder?
Über die Jahre und Jahrzehnte haben wir das immer wieder registriert, dass das, was die Menschen aktuell betrifft, im Alltag, in der Wahrnehmung von Wirklichkeit, letztlich in der Wahrnehmung der Geschichte, die uns aktuell praktisch aus der Gegenwart heraus betrifft, dass dies der Interpretationshintergrund ist für die Besucher, wenn sie sich mit diesem Gemälde beschäftigen. Und sie finden sich wieder. Sie finden die Umstände der Gegenwart wieder in der Ästhetik dieses Gemäldes, in der Motivwelt dieses Gemäldes und können praktisch Vergleiche ziehen von der Gegenwart in die Vergangenheit. Und so wächst die Überzeugung, dass praktisch die Gegenwart sich erklärt aus der Erkenntnis der Geschichte. Und wiederum die Zukunft sozusagen zu prognostizieren wäre, wenn man die Gegenwart versteht vor dem Hintergrund der Geschichte. Insofern ist dieses Gemälde eben zeitlos wirksam. Und wenn sich jetzt die Zeitläufe als krisenerfüllt zeigen, dann ist es tatsächlich auch wieder eine Ebene, die der Besucher bei eingehender Betrachtung des Kunstwerkes wiederfindet und so eine sehr unmittelbare Beziehung zu diesem Kunstwerk entwickeln kann, das eben inzwischen auch schon einige Jahrzehnte alt ist.
Haben Sie da irgendwie so ein, zwei Begegnungen mit Besuchern vielleicht noch konkret im Kopf? Vielleicht einige Reaktionen, wo Sie sagen, das ist gerade irgendwie interessant?
Ich erinnere mich an Situationen in der unmittelbaren Wendezeit, als Besucher in dem Gemälde in Bad Frankenhausen Kerzen im Schnee gesehen haben und meinten, das ist doch das, was wir aktuell auf den Straßen haben. Das sind die Massen, die in die Schlacht ziehen, die wir aktuell in den Montagsdemonstrationen sehen. Das ist mir sehr gut in Erinnerung. Heute ist die Reflexion ein wenig verschwiegener, ist mein Eindruck. Das heißt, das offene Aussprechen ist nicht mehr so, wie das vor 30 Jahren der Fall gewesen ist.
Ach, das ist ja interessant. Können Sie sich das erklären?
Ich glaube, dass es mit einem möglicherweise einem Verlust von Zusammenhalt zu tun hat und der Wahrnehmung von Schwierigkeiten. Die gesamte Informationswelt zeigt sich heute in einer anderen Weise als damals. Vor 30, 35 Jahren in der Wendezeit, es war eine Aufbruchsstimmung. Es war eine Zeit voller Mut. Die Menschen haben damals tatsächlich etwas gemacht, was unerwartet gewesen ist. Und das hat sich natürlich auch geäußert in der Begegnung mit dem Kunstwerk bei uns im Haus und den Gesprächen, die sich ergeben haben zwischen den Besuchern und den Mitarbeitern des Museums. Aber heute ist es eigentlich, wenn man so richtig ins Gespräch kommt, die gleiche Situation. Vielleicht etwas verhaltener, aber es ist tatsächlich wieder so. Und so erleben wir eigentlich nach 30, 35 Jahren, was interessant ist, weil das praktisch eine Generationsspanne ist, die wir hier vergleichen können, erleben wir sehr, sehr Vergleichbares wieder in der Reaktion des Publikums auf das Gemälde uns gegenüber. Und das macht die Kraft dieses Bildes aus.
Das scheint wirklich also so über den Zeiten zu stehen. Das ist eine großartige Quelle für eigene Reflexion.
Es gibt vier lebensgroße Bronzeplastiken, die seit jetzt ungefähr 20 Jahren vor dem Eingang des Museums zu sehen sind. Diese Plastiken sind von einer niederländischen, einer holländischen Bildhauerin unserer Zeit. Sie ist damals Anfang 20 gewesen, als sie diese Figuren geschaffen hat. Die stehende männliche Gestalt mit freiem Oberkörper und dem Aufschauen zum Himmel hat den Titel I am here now. Ich bin jetzt hier. Und es ist ein sich öffnen und übereignen, überantworten an eine höhere Kraft, die ich darin sehe. Aber es ist natürlich auch sehr menschlich, sehr realistisch in der Umsetzung, lebensgroß. Das heißt, die Figuren sind auch auf Augenhöhe präsentiert, sodass man mit diesen Figuren auch in einen sehr, sehr intensiven zwischenmenschlichen Dialog treten kann. Und das macht etwas deutlich, was mir ganz wichtig ist. Das Gemälde ist im Inneren des Museums ja verborgen in einem mehr oder weniger monumental wirkenden architektonischen Bau. Dieser Bau ist wie ein Tempel auf der Spitze eines Berges und hat einen Adressaten, der irgendwo hoch über der Landschaft schwebt, um überhaupt die gesamte Anlage, die Architekturanlage wahrzunehmen. Aber im Inneren haben wir es mit einem sehr menschlichen Thema zu tun. Wie verhält sich der Mensch in der Geschichte? Was führt dazu? Was macht, dass er in Krisenzeiten aufrecht steht?
Ja. Was sind die Archetypen? Was sind die Archetypen des Menschseins an sich, fernab von allem Möglichen, was uns sonst so umgibt? Gerd Lindner, ich danke Ihnen sehr fürs Hiersein. Das war eine wunderbare Reise mit Ihnen. Nicht nur in einen Bau, in ein Gemälde, sondern auch in einen Draufblick auf Geschichte und darauf, wie wir selber Geschichte rezipieren, wie wir sie sehen. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen und dem Museum alles, alles Gute.
Ich danke ganz herzlich für die Möglichkeit, heute hier zu sein.
MDR Kultur trifft war das in der Redaktion von Angelika Zapf. Julia Hämmerling hat moderiert. In der kommenden Woche ist Andris Plutzis zu Gast, war seit 2009 Chefchoreograf und Leiter des Balletts in Eisenach. Seit der Spielzeit 2018-19 ist er jetzt künstlerischer Leiter des Landestheaters Eisenach. Mit seinem Ruhestand vor wenigen Tagen wird er jetzt dem Haus aber weiterhin noch beratend zur Seite stehen und er wird genau hier sein bei uns im Studio von MDR Kultur.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.